Ja, hallo Edgar.
Hallo, Namaste, Tilesito, hallo.
Wir machen ein Interview zum Thema Beziehung, Freundschaft, Liebe. Fängt es eigentlich schon an mit den Begriffen? Wenn du mit jemand über deine Partnerin redest oder sie erwähnst, wie sagst du? Sagst du meine Frau, meine Freundin?
Meistens meine Partnerin, aber das ist schon, relativ schwierig. Also diesen Begriff Partnerin, den musste ich schon implementieren quasi, weil es wirklich schwierig ist, das zu benennen, das stimmt. Ja. Aber ich für andere sage ich meistens Partnerin. Ja.
Was bedeutet für dich Partnerschaft, Zusammensein mit einer Frau?
Also das eine ist der Außenausdruck, der ist eben Partnerin, vor allem deswegen, weil mir der Begriff Lebensgefährtin nicht gefällt. Ja, das ist so. Aber im Inneren, das was für mich bedeutet, ist tatsächlich dieser Begriff Gefährtin viel passender. Also, und das ist das, was es für mich bedeutet, eine Gefährtin, mit der ich gemeinsam sozusagen den Lebensweg, den aktuellen Lebensweg gehe.
Aber wenn du sagst gemeinsam, hört sich das nach einer Trennung an. Aber in Wirklichkeit ist gar keine Trennung,
Nee,
oder?
nee, nee. Aus meiner Sicht ist es so, dass die Partnerin selbst eigentlich auch wiederum nur ein anderer Aspekt meiner selbst ist. Ja. Man könnte sagen, da gibt es mich dann zweimal, so von meinen Empfinden. Ja. Also in der aktuellen Beziehung ist wirklich so, dass er irrsinnig viel Synchronizitäten auf der persönlichen Ebene gibt. Also nicht nur auf der unpersönlichen ein Einssein ist, sondern wirklich auch auf der persönlichen schon über die Jahre ja ziemliche Angleichung stattgefunden hat, die halt so passiert ist. Nee, es ist eigentlich so, dass es einfach das Gefühl da ist jemand, mit dem man ja, das Leben teilt, der ansprechbar ist als Hauptbezugsperson.
Das könnte ja auch ein gleichgeschlechtlicher Mensch sein.
Absolut, das wäre egal, ja.
Aber Mann und Frau ist ja schon noch was anderes, ne? Also was bringt Männer und Frauen zusammen? Weil es scheint ja sehr, die Anziehung ist sehr stark, sonst hätten die Menschen sich nicht so vermehrt, ne?
Ja, es ist jetzt schwierig für mich zu schauen, wie ist es bei mir und wie ist es allgemein. Da differenziere ich schon. Weil bei mir war ja dann auch eine Phase des langen Alleinseins im Sinne von Alleinsein auch, wo man sich wirklich voll und ganz mit sich selbst zufrieden wird und auch daraus eine gewisse rigorose Kompromisslosigkeit entsteht, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr bereit ist für eine Beziehung. So war es eben dann bei mir. Durch die Vertiefung sozusagen des spirituellen Prozesses, der da hier geschehen ist, dass man dann nicht mehr bereit ist, Kompromisse einzugehen, wenn es nicht passt. Da bin ich lieber allein sozusagen. Es war dann da die Zufriedenheit, mit sich allein zu sein, und es fiel weg jedes Brauchen. Ja? Und das sind so die Unterschiede, die ich dann schon sehe, wo viele andere Beziehungen ja, mehr auf dem Brauchen basieren und mehr dieses Wort ziehen ja, in Beziehungen recht stark da ist, dass man sich gegenseitig zieht, also herzieht zum Beispiel. Und wo dann schneller Dynamik entsteht zwischen Herziehen und Wegstoßen, ja, wenn man so sich oft Beziehungen ansieht. Da würde ich mich jetzt dann nicht als Musterbeispiel sehen, weil dieses Nicht-Brauchen, dass das eine der wesentlichsten Voraussetzungen sogar für Beziehungen ist, das geht eben erst, wenn man generell von dem Brauchen eben wegkommt und es dann sich auch auf die Beziehung überträgt, auf das Beziehen generell überträgt, dass das nicht mehr bestimmt ist vom Brauchen, sondern von dürfen, da sein dürfen, sein dürfen. Und einer der wesentlichsten Punkte in meiner eigenen Beziehung ist das Wichtigste, dass jeder so sein darf, wie er eben ist und dafür entweder gewertschätzt wird oder eben, ich sag mal so, es ist leicht, die schönen Dinge des anderen zu lieben, ja? Aber was ist mit den Macken, was ist mit den Hochkommaschatten, den Macken, all das, was man gewöhnlicherweise dann nicht so liebt. Ich glaube, da zeigt sich dann erst in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, ob es wirklich mehr auf Dauer angelegt ist oder nur als relativ kurztemporär. Dauer ist ja auch nur temporär natürlich im menschlichen Leben, aber halt längerfristig angelegt ist, ob man mit den Macken des anderen kann, also mit dem, was einem bei anderen wegtreiben würde vielleicht. Ja? Und das macht es dann für mich aus. Kann der andere so sein und kann vor allem ich so sein, wie ich eben bin? Und da habe ich dann eher sogar das ganz große Gefühl, also perfekt ist dann für mich dann, wenn ich auch in der Beziehung und während der andere das ist, genauso sein kann, wie ich bin, wenn ich alleine bin. Ja? Wenn da keine Projektionsenergie kommt, die mich dann in irgendeine Rolle zwingen würde. Ne? Und bei anderen Menschen ist aber eher gerade diese Rolle, die Beziehung ausmacht. Und dann haben wir eben bei Mann-Frau, jetzt bei diesem Aspekt, verschiedenste Rollen, die da zusammenspielen. Ja? Und das sehe ich dann sogar relativ aus dem tantrischen Bereich ähnlich, dass dann darauf ankommt, auf welchem Chakra verbindet man sich sozusagen gerade, wo schwingt man gerade gemeinsam, wo ist sozusagen eine Resonanz, ist es beim ersten Chakra, dann ist die Beziehung vielleicht ein Business, dann geht es um Überleben, ja, da geht es um materielle Sicherheiten und solche Dinge und um Fortpflanzung, ja. Fortpflanzung nicht als Genuss, als Erotik, als Sex, als Tantra, sondern wirklich nur als Fortpflanzung im Sinne, dass dann Kinder da sind, dass eine Familie gegründet wird. Sind so die Beziehungen des ersten Chakras, wenn man so sieht. Im zweiten ist dann die Sexualität, die dann die hauptsächliche Anziehung ist. Und die Beziehung definiert sich über die Sexualität. Das sind jetzt alles Punkte, wo es wirklich wichtig ist, dass man so männlich-weiblich, ja, wobei da Homoerotik natürlich auch dazu kommt, aber wo diese Aspekte da sind. Auch bei homosexuellen Pärchen ist es ja so, dass einer dann mehr die männlichen Aspekte wahrnimmt und der andere mehr die weiblichen. Weil letztlich ist ja in allem von uns beides. Ja, und das wird dann unterschiedlich gelebt. Und so geht es dann weiter, dass man verschiedene Sachen miteinander teilt, dann vielleicht das Berufliche, Projekte, Kunst, Kultur oder wirklich Liebe oder das Soziale, wo es verschiedene Resonanzen gibt, die dann diese Beziehung ausmachen. Und dann definiert sich sozusagen diese Beziehung, diese Mann-Frau-Beziehung über diese Energie. Und wenn diese Energie irgendwann vielleicht wegfällt, dann findet man entweder eine andere Definition, ich würde da gar nicht sagen eine höhere, auch wenn es oft so aussieht, oder tiefere, oder man findet sie nicht und dann trennen sich auch die Wege wieder. Hm? So würde ich das skizzieren, wie es üblicherweise abläuft.
Zum Brauchen. Mir ist jetzt nicht klar, wo da die Grenze ist. Also brauchen, würde ich sagen, ist was, was ich eben haben will, wo ich ohne nicht auskomme, beziehungsweise wo das Leben dann sehr viel trister wäre. Das würde ich als Brauchen bezeichnen. Aber es gibt ja auch so eine Zone, zum Beispiel ist für mich Körperkontakt sehr wichtig. Jetzt auch unabhängig von Sex, aber überhaupt Körperkontakt. Und dass ich es einfach schön finde, einfach total genießen kann, eben Körperkontakt zu haben. Andererseits habe ich aber auch Zeiten, wo ich Wochen und fast auch Monate sogar alleine bin, ohne das. Und ich nicht das Gefühl habe, ich vermisse es. Also es gibt Sachen, die sind einfach schön. Also Körperkontakt mit sich selber kann man nicht so haben in der Art, ne?
Beispielsweise, ne? Wobei auch da gibt es ein subtiles Brauchen drin, aber so wie du das jetzt geschildert hast zum Beispiel, ist einfach, so wie du sagst, das ist kein Brauchen, das ist einfach, weil es schön ist. Das ist das, oder es gibt ja auch den Grenzbereich, wenn wir es jetzt auch vergleichen mit anderen Dingen, Was der Organismus natürlich braucht, ist natürlich das Atmen. Es geht nicht darum, völlig unabhängig zu werden vom Atmen. Ja? Mhm. Wenn man immer atmet, sind wir innerhalb von 5 Minuten tot. Was wir ebenfalls brauchen, ist das Trinken. Ja? Das brauchen wir schon weniger häufig, der Organismus. Da kann man auch einmal überleben, wenn man 1 oder vielleicht sogar 2, 3 Tage nichts trinkt. Ja? Den Schlaf braucht der Organismus, den schafft er eine Woche maximal, bevor er sterben wird oder sehr, sehr Schaden nimmt, wenn er nicht schläft. Und ohne zu essen schaffen wir einen Monat. Ja? Und ohne Körperkontakt und ohne soziale Kontakte, und da sehe ich nicht nur den Körperkontakt, der Körperkontakt ist ein sehr manifester Kontakt, wo sich die Energien dann wirklich auch auf der physischen Ebene begegnen, aber auch sozialer, geistiger Austausch ist etwas, was wir als soziale Wesen brauchen. Ja, letztlich um zu überleben. Da hat es sogar Versuche gegeben, ganz schlimme Versuche mit Babys. Wir haben da berichtet von irgendeinem Kaiser vor 1000 Jahren, der wissen wollte, wie die Ursprache ist des Menschen, und hat allen verboten, mit bestimmten Kindern dann zu sprechen nach der Geburt, und die sind dann irgendwann gestorben. Also wir brauchen da sehr viel als Organismus. Ja? Das ist das eine. Und das ist natürlich, das darf sein, das ist so. Man muss nicht die Luft anhalten und genauso kann man das auch genießen. Aber es gibt ein anderes Brauchen, das mehr psychologischer Natur ist. Da würde ich sagen, da geht es um Ganzheit. Und das wirkt sehr in Beziehungen rein. Da gibt es ein schönes Modell. Da würde man sagen, üblicherweise durch Konditionierungen, durch Leid, durch Traumata, durch so wie man halt aufwächst als Mensch, hat man sozusagen in seinem Energiesystem Beulen. Ja, Beulen und Löcher. Ja, die sind nicht einfach, da ist nicht einfach alles ganzheitlich, oder man könnte sagen heil. Ja, der Begriff Heil, Heilung und Heilig, das wirkt ja alles sehr zusammen. Und das ist aber üblicherweise nicht heil. Ja, also ganz. Und dann sind da Beulen und Löcher. Und jetzt kommen zwei Menschen zusammen, und die ergänzen sich üblicherweise perfekt. Das macht dann oft Anziehung aus, auf der psychologischen Ebene, dass quasi die Beulen des einen in die Löcher des anderen, in die Gruben des anderen passen. Und dann passt es einmal perfekt zusammen und fühlt sich gut an. Man fühlt sich eins, man fühlt keine Trennung. Ja, das Trennungsgefühl ist weg. Man fühlt sich ganz mit dem Partner. Ja. Und irgendwann über die Jahre verändern sich die Persönlichkeiten und diese ganzen Ausbeulungen, manche Sachen werden integriert etc., gelebt oder andere Veränderungen, und durch das, dass das dann an manchen Stellen glatter wird, an manche neue Ausbeulungen, passt dann nicht mehr so gut zusammen und fängt sich an zu beißen sozusagen. Ne? Und das sind dann die Momente, wo dieses Gefühl von Ganzheit, von Heilsein, von Einssein in der Beziehung verloren geht. Ja? Und ich meinte eher dieses Brauchen. Ja? Was passiert zum Beispiel bei einem spirituellen Prozess der Ganzwerdung, der Einswerdung, ist, dass man genau das in sich selbst findet. Ja? Genau dieses Einssein, diese Einswerdung, dieses Ende der Trennung, des Trennungsgefühls. Und dann braucht man den anderen nicht mehr dafür, um diese Löcher zu stopfen. Ja? Um diese emotionalen Löcher zu stopfen, um diese psychologischen Löcher zu stopfen, weil diese Ganzwerdung dann ein Prozess ist, der innen stattfindet und nicht mehr außen. Und das ist dann eine ganz andere Qualität von Beziehung, weil man diesen Aspekt, zumindest wie es ich hier so erfahre, des Einsseins, dafür dann den anderen nicht mehr benötigt. Man kann dann mit dem anderen alles Mögliche teilen. Das kann dann sein von Sex, von Liebe, von Tantra, von Tisch und Bett, ja, egal was. Ja, aber nichts davon ist wirklich dieses tiefe Brauchen, was manche empfinden. Ja, und was in manchen Beziehungen ganz stark ist, dass es eigentlich eher sich, diese Leidenschaft sich eher leidvoll dann anfühlt. Ja, so ein leidvolles Ziehen dann entsteht, das fällt dann weg. Ja, dieses Ziehen, was dann manchmal in Beziehungen ist, wo man den anderen braucht sozusagen, um sich ganz zu fühlen.
Und dann kann eben, wenn sowas wegfällt, ist wahrscheinlich auch Dankbarkeit dem anderen gegenüber, wenn es zum Beispiel in der Zeit mit ihm zusammen weggefallen ist.
Ja, ne? Alles also, darf da sein, noch intensiver als zuvor. Aber es ist eben mit einer tiefen Dankbarkeit, aber ohne der Notwendigkeit. Das ist der Unterschied. Dankbarkeit auf der einen Seite und annehmen und das als Geschenk sehen, als tiefes Geschenk, aber ohne Notwendigkeit, ohne Not.
Mich würde interessieren, wie du im Einzelnen die Mechanismen siehst, die Menschen, Paare jetzt im Hauptfall eben Mann und Frau zusammenbringen. Also von unserer Konditionierung her, auf welcher Ebene auch immer, also auf der körperlichen, von unserer Geschichte auch her, die längste Zeit hat der Mensch in Horden mit maximal 30 Leuten zusammengelebt, als Sammler und Jäger. Da haben sich Mechanismen rausgebildet von Anziehung auf körperlicher Ebene, also dass zum Beispiel ein Hormonschub passiert und sehr viel Energie da ist, wenn ein Paar zusammenfindet, was eben nach ein paar Jahren vielleicht abnimmt, weil die Kinder mitlaufen können in der Gruppe, also es nicht mehr so nötig ist, Mama und Papa zu haben. Also grundsätzlich, wie siehst du diese ganzen Mechanismen, die da spielen, von unserer Konditionierung, von unseren Genen, von allem her, von unserer Geschichte her, die uns vielleicht jetzt gar nicht mehr so bewusst sind?
Ja, gut, die sind dann das, was Menschsein halt ausmacht. Ne? An sich. Ja, man könnte mal jetzt sagen, damit meine ich wirklich physisch, also dieses körperliche Menschsein, die Gattung Mensch. Ja, die ist einerseits natürlich geprägt durch Genetik, aber auch durch Kultur. In verschiedenen Kulturen mag das dann auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das macht uns als Mensch aus, eingebettet sozusagen in einem kulturellen Umfeld. Gerade kulturelle Konditionierungen kann man dann aufbrechen, werden aufgebrochen, müssen nicht aufgebrochen werden. Da gibt es ja kein Zwang dazu. Im Gegenteil, ist ja was Schönes. Aber das ist halt aufgebrochen worden, zum Beispiel immer wieder, wenn Menschen beginnen zu reisen und lang woanders in einer anderen Kultur zu sein, dann klärt sich das dann recht rasch, was ist jetzt kulturelle Konditionierung und was ist vererbte Genetik, was ist von der Familie her vererbt, was ist vielleicht sogar vererbte Traumata und was ist wirklich natürlich, das kann man dann schon auch finden. Aber im Gesamtpaket unterscheide ich da eigentlich gar nicht so, sondern so wie es sich zeigt, ist es dann gut und darf sein. Und da gibt es so viele verschiedene Arten, wie Menschen aufeinander sich beziehen und auf was sie reagieren, was ihnen wichtig ist in der Beziehung. Da sehe ich grundsätzlich überhaupt kein richtig und falsch. Also dass jetzt das die guten und richtigen Dinge wären, die einen zusammenbringen oder wie man das lebt und das das Falsche. Weil sonst wird recht rasch jede Beziehung aussehen wie die andere. Quasi militärisch gedrillt irgendwo, ne? Das ist richtig, das ist falsch, da wird recht selbst wenn es natürlich ist am Anfang, wird dann recht schnell eine Methode daraus und aus der Methode wird dann was Kaltes, Maschinelles, was nicht mehr wirklich der natürliche Flow ist.
Und eine Moral entsteht dann da draus.
Genau, dann entstehen dann moralische Vorgaben, genau. Ja.
Also erstmal ist es ja also einfach rein körperlich was. Ne? Wenn in der Pubertät verändert sich der Körper und es entsteht diese Anziehung, Mann, Frau. Ne?
Ich würde schon sagen, das geht viel tiefer noch. Das geht wirklich dort rein, das beginnt dort. Da bin ich dann interessant, weil kürzlich habe ich ja das Tantra-Webinar gehabt und dadurch ist es thematisch jetzt noch da anscheinend. Hätte ich jetzt gar nicht geglaubt. Aber es ist wirklich so, dass man das so sehen kann. Da hilft auch hier dieses Chakra-Modell. Am Anfang ist die körperliche Anziehung hauptsächlich natürlich, biologisch gesehen, wegen der Fortpflanzung. Damit sich die Art, das ist schon so das Design, wenn man so will, ja, das göttliche Design in dem Fall, was für mich kein Unterschied ist zur Evolution, das ist das Gleiche letztlich, die zeigt sich dadurch, hat sich Leben so herausgebildet, dass es so funktioniert, dass Organismen überleben. Überleben, indem sie sich fortpflanzen. Ja, das ist ja kein neuer Organismus, der hier sitzt, sondern der ist der Fortsatz von dem Vater- und Mutterorganismus, und die sind auch wieder Fortsätze. Und seit das Leben begonnen hat, ja, was weiß ich, sagen wir vor 500 Millionen, eine Milliarde Jahre, egal wo wir das ansetzen, das biologische Leben hat sich seither ohne eine Unterbrechung der Kette, ja, sitzt hier ein Körper, ja, hinter der Kamera, deiner, ja, dieser, hier sitzt ein Körper und beide Körper, ja, ja, wir sind absolut verwandt, alle miteinander, ja, auch auf der physischen Ebene. Beide Körper gehen direkt auf den Ursprung des Lebens zurück, ohne dass hier eine Unterbrechung mehr. Es kann zwar nach hinten hin, also dann, oder nach vorne hin besser gesagt, also in der Zukunft irgendwann bei einzelnen Körper abreißen, aber die Körper, die jetzt da sind, die haben nach hinten hin zum Ursprung keine einzige Lücke. Geht nicht. Ja? Wir sind da alle Fortsetzung dieses ursprünglichen Lebens. Und dieses Leben hat sich grundsätzlich genauso gebildet aus dieser Dynamik männlich-weiblich, dass da zwei Organismen zusammenkommen, um einen weitere Form, aber nicht einfach nur ein Klon, eine Kopie, sondern wirklich auch gleichzeitig was Neues zu schaffen, individuell gesehen was Neues, indem da zwei zusammenkommen, wo dann die Gene sozusagen durchmischt werden und dann das Wunder eines neuen Körpers oder einer Fortsetzung, einer Verschmelzung sozusagen geschieht und da kommt ein neues Wesen auf die Welt. Und das ist es, es ist eine Verschmelzung. Das ist keine Spaltung, das ist also typisch. Es gibt ja bei der Radioaktivität Kernspaltung, wie es der Mensch macht. Und in der Sonne ist es das Gegenteil, da ist Kernfusion, da verschmelzen, auch da haben wir schon dieses tantrische Prinzip drin, zwei kommen zusammen, verschmelzen, ja, und da wird dann etwas frei, irgendein Elektron bleibt über, fliegt weg, das ist das Kind sozusagen, das was in der Sonne passiert und Energie wird abgestrahlt. Das ist eigentlich so die Urkernschmelze, die wir im Kleinen wie im Großen auch wieder erfahren, ja, also im Mikrokleinen sind es die Atome, im Makrokosmos sind es die Sonnen und wir so in der Mitte, wo wir das auch, das gleiche Prinzip wieder leben. Zwei Sonnen, zwei Lebewesen kommen zusammen, verschmelzen miteinander. Dieser Verschmelzungsprozess setzt irrsinnig viel Energie frei, das merkt man auch im Moment mit Orgasmus, ja, mit der erotischen Energie. Ja, da geschieht ja was, da geht es ja nicht nur jetzt um diese reine physische Fortpflanzung, das spielt ins Energetische rein, das spielt ins Bewusstsein rein, ja, weil da wird scheinbar teilt sich Bewusstsein, natürlich ist immer dasselbe Bewusstsein, aber es setzt sich fort, das Bewusstsein darf auch weiter existieren, zwar in einem anderen Körper, aber es ist letztlich ja eh immer dasselbe Bewusstsein, das ebenfalls eine Dauerhaftigkeit dadurch im Körper schafft, sich als Körper zu erfahren. Also das ist schon viel, viel größer noch, als man jetzt nur annehmen würde, auch von der Tiefe, die da geschieht, in dieser Dynamik Mann-Frau. Ja? Und da wird alles benutzt an Anziehungsmöglichkeit.
Und es entsteht neues Bewusstsein, ohne dass das Alte was abgeben
muss. Ne? Das ist ja das Wunder. Es entsteht aus dem Nichts heraus, könnte man fast sagen. Im Prinzip ist das schon wie jedes Mal ein neuer Urknall. Ja?
Und die Kräfte, die arbeiten so zusammen, unabhängig davon, also die sind so stark, wie sie früher waren, aber heutzutage wären eigentlich keine Kinder mehr nötig. Also die Welt ist reichlich bevölkert.
Absolut, ja, 100%. Das sieht man auch, die Natur reagiert darauf. In der heutigen Zeit ist es so, dass bei uns im Westen jetzt der durchschnittliche, ne, die durchschnittliche Quote misst man ja so, wie viele Kinder bekommt im Durchschnitt eine Frau. Da sind wir jetzt bei 1, niedrigen 1, irgendwas wert, vielleicht 1,2, 1, und es wird noch unter 1 gehen. Ja, das wird irgendwo dann auf 0, irgendwas. Und das ist die natürliche Reaktion. Ja, auch der Kultur, dessen was geschieht, dass dann auch nicht mehr jede Frau zum Beispiel Kinder bekommt. Und das ist dann einfach ein natürlicher Reflex auf die Überbevölkerung. Das muss und darf und soll so sein.
Siehst du bei Mann und Frau unterschiedliche Kriterien, wie Partner gefunden und ausgewählt werden? Hm.
Du meinst auf der männlichen und auf der weiblichen Seite?
Ja.
Naja, ich sehe es ja so, dass ich und alle unsere Organismen, egal ob männlich oder weiblich, ist für mich so, dass beiden beides ist. So wie man zwei Gehirnhälften jeder haben, scheinbar, man nennt es halt dann männliche und weibliche, weil man dann sagt, okay, die weibliche, die rechte Gehirnhälfte wäre weiblich, weil das ist intuitiv, kreativ, die linke mehr das logische Denken, männlich. Aber das sind dann schon so Festlegungen, da gefällt mir dann Yin-Yang viel besser. Das ist so, das nimmt dieses männlich-weiblich ein bisschen raus. Und da sehe ich dann schon so, dass es sozusagen sehr männliche Frauen gibt, genauso wie es sehr weibliche Männer geben kann. Und speziell am Weg der Befreiung war das immer schon relativ wichtig, dieser Aspekt. Also für Männer, die innere Frau sozusagen zu finden, für Frauen den inneren Mann, sozusagen diese Begegnung in sich zu finden. Und auch das zeigt sich ja in unserer Kultur mittlerweile gehäuft auch im Außen, dass die Männer weiblicher werden und die Frauen männlicher. Die Frauen zeigt es sich mehr im Beruflichen und diesen Dingen, bei den Männern zeigt es sich auch viel so auch im Äußeren. Darum würde ich es nicht so auf die Geschlechter sehen. Aber es gibt ein männliches Prinzip und es gibt ein weibliches Prinzip, wie man da aufeinander zugeht. Und das ist ein Prinzip irgendwie aktiv und passiv. Ja, da würde aus unserer Sicht, wir nennen gern das Männliche das Aktive, das wäre so das Klassische. Ne? Das Männliche ist das Aktive, das Erobernde, ja? Und es steckt auch noch ganz tief in den Konditionierungen der westlichen Gesellschaft drinnen, dass eine Frau lieber erobert werden möchte, ja? Also sie möchte passiv bleiben und zum Beispiel angesprochen werden, sie möchte nicht die sein, die jetzt da nachfasst, selbst schon nach einem ersten Treffen, wenn das schön war, erwarten, ich sehe es bei meinen Töchtern zum Beispiel, dann erwarten die, dass derjenige dann kommt und dann, wenn sie sich selbst verliebt haben, dann kriege ich dann schon nach zwei Tagen vielleicht einen Anruf, ja, meinst du, wird er sich noch melden und solche Dinge, ne? Das sitzt recht tief drin, ja, und das ist dieses Aktivitäts-Passivitäts-Ding. Aber interessant ist, im Tantra ist komplett umgekehrt, im Indischen und im Tantra dreht sich genau das um. Da ist das Männliche mehr das Ruhende, Shiva, also da ist das Männliche fast das Passive, aber nicht passiv, indem man sich hingibt und nichts tut, sondern sozusagen mit Präsenz hier ist, ja, aber nichts tut, ja, aber mit Präsenz hier ist. Und da ist das Weibliche, das Verspielte, Aktive, was um ihn herum tanzt. Ja, da hat sich das umgedreht. Also selbst da kann man nicht sagen, per se ist jetzt weiblich passiv und männlich aktiv, sondern auch da kommt es aufs Setting drauf an und können auch diese Rollen gewechselt werden.
Ich hatte jetzt im Hinterkopf auch die Aussage, dass Frauen eigentlich sorgfältiger ihre Partner aussuchen, weil sie eben mit dem Resultat, nämlich den Kindern, mehrere Jahre leben müssen, okay, im Normalfall, und Männer eigentlich, da kommt es eben darauf an, dass die Frau attraktiv ist und das reicht fast. Und Frauen suchen eigentlich mehr eben Männer, wo sie das Gefühl haben, die kümmern sich mit um die Kinder, die sind umgänglich, die sind verständlich, die sind intelligent und das da schon. Und dass Frauen auch ganz, ganz schnell das spüren bei einem Mann, ne? Also schon innerhalb von Sekundenbruchteilen quasi wissen, das irgendwie mitkriegen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das in der Aura sieht, unbewusst oder ja.
Absolut, nee, das stimmt schon. Das ist natürlich ein anderer Aspekt. Ich habe mehr so diesen Jetzt-Aspekt der Begegnung selbst, ne? Mhm. Aber dieser andere Aspekt, der in die Zukunft dann reicht, interessant ist ja da, dass da dann die Männer in diesem Aspekt wirklich mehr dann jetzt orientiert sind. Das Vergnügen, das jetzt ist und ohne viel große Gedanken in die Zukunft. Und Männer, glaube ich, tendieren schon generell auch eher dazu, so ist auch halt auch von der Natur gedacht, ich sage es jetzt mal so, ihren Samen zu verschleudern, ja, und nicht nur einer zu schenken, sagen wir es einmal so. Also ich glaube schon, dass Männer grundsätzlich von Natur aus eher polygamer Design sind, sozusagen, weil es darum geht, diese Gene zu verschleudern, ja, und weil dann hat man Vielfalt, dann gibt's mehr, eben genau dort, wo es dann um Familie geht. Und bei Frauen geht's, ist eben nicht so. Die Frauen können auch nur eine bestimmte Anzahl von Kindern natürlich bekommen, und brauchen dann einen Gefährten, der ihnen hilft, die Kinder großzuziehen. Und das ist ein ganz anderer Anspruch. Darum war es früher gar nicht so unhäufig, ja, dass eigentlich diejenigen Männer, die die Kinder gezeugt haben und diejenigen Männer, die die Kinder großgezogen haben, nicht unbedingt immer dann die gleichen waren, weil die Frauen da auch unterschiedliche Kriterien dann hatten. Ja. Wo es eben dann darum geht, ist er verlässlich, kann er mir Sicherheit geben, ja, all diese hilft damit, beteiligt er sich, ja, an der Aufzucht sozusagen der Kinder. Also wenn es um Familiengründung geht, sind dann ganz andere Kriterien da. Und da ist ganz klar, dass die Frau da viel mehr Priorität hat als der Mann. Ja, weil von der Natur aus zumindest Frauen stärker an die Kinder gebunden sind. Oder die Kinder stärker an die Frau gebunden sind. Das ja, hat sich bei uns auch
schon durch das Säugen.
Ja. Allein durch das Säugen, ja, zuerst die tiefe körperliche Verbindung da 9 Monate lang so ein Wesen in sich zu tragen, ja, die da entsteht, die physische, und dann das Säugen sowieso. Das hat früher auch 3, 4, 5 Jahre dauern hat dürfen und nicht gleich nach ein paar Monaten abgestimmt wurde.
Ich habe im Kopf, dass ich mal gelesen habe, eben, dass Frauen eben im Allgemeinen eben so fürsorgliche Männer bevorzugen, aber in einer ganz bestimmten Phase ihrer Periode, also ihrem periodischen Hormonwechsel im Monat, wiederum Männer attraktiv sind, die Führungsrollen haben oder ja, also und die aggressiv vielleicht sogar sind. Ne?
Ja, das kann natürlich sein. Es kann auch sein. Also ich würde das sagen. Auf einer bestimmten Ebene ist es so, dass dieses Zweite, wo du sagst, in der bestimmten Phase, da geht es dann um die Fortpflanzung. Das heißt, diejenigen Gene, die sie sich für ihr Kind wünschen, das sollen möglichst starke Gene sein, die durchsetzungsstark all diese Dinge repräsentieren. Also eine gewisse Stärke, aber nicht unbedingt Verbindlichkeit. Mhm. Ja? Ja, und das andere ist dann bei der Verbindlichkeit, geht es dann weniger um diese Stärke. Ja? Weil Stärke hat ja oft auch mit Freiheit zu tun. Ein durchsetzungsstarker, starker Mann lässt sich natürlich weniger leicht einschränken. Sagen wir mal so, in der Phase seiner Blüte. Sagen wir es mal so.
Noch was Persönliches. Wenn du eine Frau triffst, die du noch nicht kennst oder zufällig siehst auf der Straße oder im Bus neben dir sitzt oder was auch immer, läuft bei dir da auch so ein Ticker ab, attraktiv oder nicht attraktiv?
Nee, es laufen Ticker ab, aber so nicht, nee. Oder sagen wir so anders. Ich kann mich erinnern, dass es so ein, ja, ich weiß gar nicht, ob so der Ticker so ausgeprägt war, dass diese Unterscheidung da war. Ich spüre, ob eine Attraktion da ist oder nicht. Ja? Also ich spüre, ob ja, ob irgendein Ziehen oder irgendein Attraktion da ist, dass meine Aufmerksamkeit dorthin fließt aus irgendeinem Grund. Das kann dann auch wieder verschiedene Gründe haben. Ja. Aber das hat mit Attraktivität kaum mehr was zu tun. Das ist für mich teilweise bewusstseinsgesteuert. Also das Bewusstsein selbst macht es, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Und mehr von der Energie. Also wenn es ins Sexuelle geht, ja, dann ist mehr die Energie an sich und weniger das äußere Erscheinungsbild. Wobei es dann natürlich schon so ist, dass extrem unattraktive dann wahrscheinlich gar nicht so weit kommt, dass einer Energie nachgespürt würde. Ja. Aber umgekehrt, genauso jemand, der irgendwelchen Schönheitsidealen zum Beispiel entsprechen würde, aber wenn da keine Energie ist, ja, dann ist das für mich nicht viel mehr, als wäre es eine Schaufensterpuppe, die da steht. Also bei mir ist es sehr energetisch, dass ich Energie spüre oder etwas reagiert auf die Energie oder auch aufs Bewusstsein, aber gar nicht so sehr auf äußerliche Merkmale. Was aber auch durchs Tantra bedingt ist, weil man da die Bandbreite auch erhöht, sowohl was Alter und alles Mögliche betrifft.
Ich meinte jetzt auch nicht unbedingt nur vom Äußeren her, aber ich habe irgendwie so im Kopf, also früher gehört und erlebe es auch so, dass als wenn die Natur quasi, die mein Körper ja auch darstellt, spürt, ob die Gene zusammenpassen würden.
Okay, ja.
Also okay. Als wenn da unbewusst was ist, was ja, wo einfach die Attraktion entsteht, dadurch, dass die Natur so viel Intelligenz hat, dass sie, wenn Menschen sich begegnen, wo die Gene sehr gut zusammenpassen würden, also wo sehr interessante Kinder bei rauskommen würden, dass dann da eine Attraktion entsteht.
Aha. Ja, vielleicht. Also wenn, dann würde ich hier merken, ja, ich weiß nicht, ob es dann schon so eingrenzen wird auf ein bestimmtes Ziel sozusagen, was da dahinter wäre. Ich nehme sowas wahr, wobei, da kommt es vielleicht auch auf die Offenheit drauf an. Solche Sachen habe ich stärker wahrgenommen, wenn ich Single war. Ja, da ist ein stärkerer Trigger gelaufen. Ich würde gar nicht sagen, ob sich eine Beziehung lohnen würde und auch nicht, ob sich Sex lohnen würde, was aber bei einem Mann natürlich immer mitschwingt, sondern mehr, ob da irgendeine Geschichte, irgendetwas, egal was es dann ist, ja, egal was es ist, das erzeugt dann das, oder so eine gewisse Neugierde, ja, der man dann folgt oder nicht folgt. Da hat man dann so in gewisser, aus subjektiver Sicht, die freie Wahl, auch wenn es sonst natürlich keine freie Wahl gibt, aber in dem Fall hat man dann die freie Wahl, folge ich jetzt diesem Impuls, der da ist, dieser Neugierde oder nicht. Das ist aber eher dann so eine Neugierde, was ist da? Ohne dass ich sagen würde, dass da dann gleich um die Genetik geht und Kinder. Das kann unter anderem sein. Es kann sein, dass das Begegnung sein könnte, wo tolle Kinder rauskommen. Es kann sein, dass eine Begegnung ist, wo toller Sex rauskommt, einmal oder gleich jahrelang. Ja? Es kann sein, dass eine Begegnung rauskommt, ich gehe da wieder so chakrenmäßig hoch, wenn ich so. Aber das ist jetzt von selbst passiert, wo ein gemeinsames Arbeiten rauskommen kann, gemeinsame Ziele, gemeinsame Interessen, vielleicht ein gemeinsames Hobby, Freundschaft, vielleicht auch nur Freundschaft, das Projekt, Kreativität, irgendeine gemeinsame Unternehmung. Oder es ist nur im Moment und man kann gut tanzen miteinander. Ja? Das weiß ich da. Zu dem Augenblick, wo da eine Sympathie sozusagen ist, ja, eigentlich nehme ich es dann über Sympathie wahr. Ja, ist da was? Aber selbst das muss nicht sein. Ich hatte schon Begegnungen, wo es geprickelt hat und gar keine Sympathie da war. Aber die Körper haben geprickelt. Ja? Oder die Energie hat geprickelt. Oder irgendwas hat gezogen, obwohl man gar nicht will. Ja? Also da gibt es so viele Formen, wo zwei, und ich sehe das eher gar nicht so biologisch, dass jetzt die Natur da schaut, dass das zusammenpasst, sondern ich sehe das eher wie vergleichbar zu einer Aufstellung, ja, ich sehe eigentlich das Leben letztlich wie eine Art Aufstellung. Und da kommen zwei Wesen zusammen, warum auch immer, ja, aus göttlicher Sicht ist das für mich so, die sollen da so zusammenkommen, da ist irgendeine Geschichte, ja, die gelebt werden will, oder die gewisse Parallelidentitäten schon hatten miteinander, ja, da sehe ich eine riesige Verflechtung von uns. Ich sehe zwar am Ende das eine Bewusstsein, aber ich sehe gleichzeitig diese ganzen individuellen Einheiten, die miteinander verflochten sind, wo aus welchen Gründen auch immer zwei zusammenkommen. Ja? Oder es geht um irgendeinen nächsten Schritt. Ja? Manchmal kann es sein, dass man wen kennenlernt und der hat einen tollen Tipp für ihn oder für sie, wo man als nächstes hin will, wenn man auf Reisen will oder wenn man einen neuen Job sucht. Ja.
Oder einen neuen Platz.
Oder einen neuen Platz, genau. Ja. Und man spricht mit jemandem und dann war es das. Und oft habe ich sogar die Erfahrung gemacht, dass man in dem Augenblick, wo sich das, was da ausgespielt werden soll, ja, wo in dem Augenblick, wo das ausgespielt wurde, war es das. Ja. Dann war das wirklich nur eine Begegnung von wenigen Minuten, kann sein. Und dann kann wieder sein, dann habe ich schon Erfahrung gemacht, dass mir jemand eine E-Mail schickt. Ich lese den Namen, habe den Namen noch nie vorher gehört und dann hatte ich mit derjenigen eine 4 Jahre lange intensive Beziehung. Und das habe ich schon gespürt in dem Augenblick, wo ich die E-Mail bekomme und den Namen lese, wie eine Erinnerung an die Zukunft. Ja? Also da gibt's, unterschiedlichste Phänomene, ja, dass man sofort spürt, da ist mehr oder und weiß noch nicht was, und umgekehrt, dass man glaubt, da ist mehr und dann war es nur irgendein simpler Tipp von irgendeinem Restaurant und weitergehen und das war's. Ja. Das weiß man in dem Moment nicht wirklich. Ja. Aber es spürt sich so an, es spürt sich so, man spürt, da ist jetzt was.
Würdest du sagen, es ist auf jeden Fall lohnenswert, jedem spontanen Anziehung nachzugehen, nee, weil es die Intensität des Lebens erhöht, egal was jetzt daraus passiert.
In gewissen Phasen ist es lohnenswert. Letztlich, wer es immer ist, ist immer eine, ich würde so sagen, ich sehe das immer als eine Einladung des Kosmos. Ja? Manchmal kann das nur eine Einladung sein, Spiel mit mir. Manchmal kann das eine Einladung sein für einen neuen Weg, ja, ganz woanders hin. Ich sehe das immer nur als Einladung. Ich würde nicht sagen, dass sich das dann immer automatisch lohnt, weil es gibt auch so einen Lernprozess, um zu unterscheiden, was ist wirklich Einladung, was ist Intuition, was ist intuitives Folgen und was ist nur Konditionierung. Ja? Da merkt man dann, es lohnt sich gar nicht. Ja? Im Gegenteil, ja? Man geht in irgendwas rein, was man erlösen soll eher. Und dann ist aber auch das eine Einladung, nämlich die Einladung, das mit Hilfe dieser Begegnung zu erlösen, damit es sich dann irgendwann geklärt hat. Also ich würde es nicht nur positiv sehen, dass jede Begegnung dann hundertprozentig positiv sein muss, sondern das... Aber es lädt ein, vielleicht hinzuschauen, hinzuspüren, und irgendwelche Themen sind dann auch irgendwann erledigt und denen folgt man dann nicht mehr jedes Mal. Und das sagt man dann sozusagen zu Existenz, wenn ich es jetzt mal so nenne, oder dem Universum, einfach dann ein, zwei, dreimal Nein, und dann lernt sozusagen auch Existenz, Universum, braucht man das noch? Ja, dann ist es ein Prozess der Reifung sozusagen, wo man dann irgendwelche Themen auch wiederum abgeschlossen hat. Also da gibt es keine wirkliche Regel, dass man jetzt alles annehmen muss. Aber wenn man gerade offen ist, wenn man gerade sowieso nicht weiß, was man gerade sozusagen machen soll, dann sind das die besten Möglichkeiten. Dann liefert einem das Universum solche Möglichkeiten und dann ist es zumindest wert, erforscht zu werden. Sagen wir mal so, wenn das, dieses Prinzip jemand noch nie tief erforscht hat, dann ist es auf jeden Fall wert, da tief reinzugehen. Da warten dann Dinge, die man bisher nicht gekannt hat. Und dann lohnt es sich auch, in dieses Unbekannte reinzugehen. Aber es ist keine Regel, es ist keine absolute Regel. Es gibt dadurch in Wirklichkeit komplette Freiheit. Und wenn etwas unbedingt sein soll, ja, dann kommt es ohnehin wieder. Ja, das geht gar nicht, dann wird es so deutlich. Ja, das geht dann so weit, dass es am Ende direkt vor einem steht und egal wohin man blickt, steht das dann da und dann hat man sowieso keine Wahl.
Hast du auch schon erlebt, dass quasi deine Funktion als spiritueller Lehrer sich so ausgedrückt hast, dass du eine Attraktion zu einem Menschen empfunden hast und daraus hat sich dann die Situation erlebt, dass ergeben, dass du quasi als spiritueller Lehrer wirken konntest.
Ja, oft sogar, ja, oft. Ist eigentlich das, was mittlerweile wahrscheinlich sogar der größte Schwerpunkt ist. So.
Manchmal ist ja auch sogar das Äußere, äußere Ähnlichkeit, die eine Attraktion auslöst. Also ich habe es mal erlebt mit einer Frau, die hat sich ganz stark zu mir hingezogen gefühlt. Nachher kam raus, dass ich ihrem Vater äußerlich geglichen habe. Aber das war eigentlich kein Vorteil, weil das war von ihrer Seite, war da einerseits Attraktion, aber andererseits totale Befangenheit auch. Mhm. Ne? Also das kann also wirklich auch sogar was Äußerliches
absolut
sein.
Absolut, ja, sicher, ja. Das kommt sogar häufig auch vor, dass welche Partner wählen, die dann ihren Elternteil gleichen. Mhm.
Ja, wenn wir jetzt mal dazu kommen, zum praktischen Zusammensein, Zusammenleben eventuell in der Partnerschaft, Würdest du auch sagen, es ist sehr wichtig, genug Zeit auch für sich alleine zu haben und alleine zu sein? Ist Abgrenzung wichtig oder ist es gerade gut, alle Abgrenzungen ganz bewusst fallen zu lassen? Wie ist deine Erfahrung?
Ja, es gibt keine Regel. Es gibt verschiedene Phasen im Leben. Es gibt natürlich Menschen, die sind ewig in der gleichen Phase. Für die mag dann eine Regel stimmen, wenn man es so aufsetzt. Und die gibt es ja, diese Regeln, aber die sind eben nicht absolut, die sind nur relativ. Und darum, ich habe da selbst alle, glaube ich, alle möglichen Konstellationen ziemlich durch. Und auch Phasen durch, wo ich glaubte, das wäre jetzt richtig. So soll es sein, so muss es sein. Oder, aber das ist alles nur temporär. Ja, es gibt Phasen, da braucht man viel. Ich hatte Phasen, da war es wichtig, dass man getrennte Schlafzimmer zum Beispiel hatte, jahrelang. Es war undenkbar, nebeneinander zu schlafen. Dass man sich auch, dass der Organismus ganz zu sich zurückfindet, sozusagen, ohne diese hochkomma energetische Störung eines anderen Körpers daneben und so. Und das war jahrelang extrem wichtig hier. Warum auch immer, ich kann sagen Heilwerdung, aber das sind dann schon Konzepte. Und ich kenne es genauso umgekehrt. Ich kenne Phasen, da war es nicht, also auch Beziehungen, da war es nicht möglich oder es war regelrecht eine Qual, ohne einander zu schlafen. Und da war es aber dann auch mit einem intensiven Körperkontakt. Ja. Also Heilphasen, wo der Körper Heilung gesucht hat, indem er jahrelang jede Nacht miteinander kuschelt, sozusagen. Ja. Für mich ist jetzt eher der Mittelweg, ja, so das Angenehmste. Also wo ich für mich sein kann, aber der andere darf oder kann auch direkt daneben sein. Ne? Bei dem Beispiel jetzt. Ja. Oder Phasen, wo man getrennt wohnen musste, ja, wo es für mich hier extrem wichtig war, den eigenen Space zu haben, nach Hause zu kommen und allein zu sein und für sich zu sein, ohne dass irgendjemand geschaut hätte, was geschieht da oder sich relaten will oder sich auf einen bezieht, sondern wirklich ganz für sich zu sein. Das war wichtig, ja, und es war wichtig, das zu durchleben. Und genauso umgekehrt kenne ich auch sehr symbiotische Beziehungen. Also, oder auch Fernbeziehungen. Also es gibt da wirklich in dem Ganzen kein richtig und kein falsch, kein Rezept, ja, sondern es gibt verschiedene Phasen, aus meiner Sicht. Und es lohnt sich, jede Phase auszukosten. Und das merkt man dadurch, indem, was will ich oder was will dieser Organismus jetzt? Und das, was er jetzt will, ist immer richtig. Wenn man jetzt braucht Space um sich und Raum, dann ist das richtig. Wenn man jetzt Symbiose braucht, dann ist das richtig, dann ist das Heilung. Ja? Dann heilen sich auch Organismen gegenseitig. Also es gibt da nur verschiedene Phasen in Beziehungen, und wenn es in der Beziehung dann nicht geht, dann ist es oft so, dass eine Beziehung endet und man findet eine andere Beziehung, wenn eine andere Phase nötig ist. Wo ein anderer Mensch dann sozusagen dann das, was dieser Organismus braucht, mit einem anderen gelebt wird. Das ist normal. Das wechselt sich dann ab, entweder in der Beziehung oder mit anderen Beziehungen. Aber eine Regel gibt es da in dem Sinn aus meiner Sicht nicht. Nicht dann, wenn sie das Leben voll entfalten möchte. Und wenn man die Fülle des Lebens, was eigentlich geboten wird und auch an Möglichkeiten, sich zu beziehen, das ist ja eine Fülle. Ja, dadurch, dass es da 5, 10, egal wie viele Varianten gibt, Beziehung leben zu können, das ist eine Fülle. Und manche Menschen leben halt verschiedenste Varianten dann hintereinander und manche sind mit einer zufrieden, ist auch okay.
Ist Zusammensein mit einem Partner nicht immer zusammenfließen? Was ist jetzt das Besondere an der Symbiose, wie du sie erwähnt hast?
Ja, es gibt verschiedene Verdichtungen von Symbiosen. Die dichteste ist die körperliche. Das wäre jetzt das Beispiel, wo man dann jede Nacht die ganzen 8 Stunden in irgendwelche Löffelstellungen miteinander verbringt. Unabhängig jetzt von sexueller Vereinigung, das lasse ich jetzt weg. Und dann gibt es aber auch geistige Symbiosen, energetische Symbiosen. Es hat einmal sogar tantrische Sekten gegeben in Indien, da hat es einen Osho-Talk einmal drüber gegeben, die haben unter einer gemeinsamen Robe gelebt, ja, die Bärchen. Auch untertags, die sind zusammen herumgelaufen in einem Gewand. Ja, das war quasi so der Trip, den die hatten sozusagen, dass sie körperlich so nah zusammen waren, dass sie unter einer Robe steckten, die halt groß genug war, eine Öffnung links, eine Öffnung rechts, und die waren total als Dualwesen unterwegs. Und dieses Dualwesen wie eine Einheit, da hat dann der Mann da drin alle männlichen Aspekte voll und ganz übernommen und die Frau die weiblichen. Und da hat es 50, die Geschichte hat Osho so erzählt, und da hat es 50.000 Bärchen gegeben, in dieser Sekte. Sie waren wie ein kleiner Bundesstaat oder Ortschaft oder weiß ich nicht, die ist schon viele hundert Jahre her. Und dann wurden die erobert oder wurden die gezwungen von irgendeiner erobernden Religion, dass sie das ablegen. Also sie konnten wählen zwischen Todesstrafe, weil für irgendwelche anderen war Brüden, war das ganz schräg. Die sind ja da permanent nackt untereinander gewesen. Unter der Robe waren die gemeinsam nackt. Und die konnten wählen den Tod oder sich zu trennen, physisch. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich dann komplett trennen hätten müssen, aber zumindest aus der Robe. Und die meisten haben den Tod gewählt. Das muss ich vorstellen. Ja, weil da wird das, so eine Symbiose ist dann, da wird man zu einem Wesen. Könnte man sagen, auch auf der sozusagen getrennten individuellen Ebene gesehen, also persönlichen Ebene gesehen, wie zu einer Person, sagen wir es mal so. Also da gibt es verschiedene Tiefen und Geschmäcker von Symbiosen. Und das ist etwas, was sich dann automatisch ergibt, auch im Zusammensein. Wenn man lang mit jemandem zusammen ist, ergeben sich symbiotische Prozesse. Aber jetzt habe ich deine Frage ein bisschen verloren.
Ja, ich kann noch weiter fragen. Erlebst du es auch so, dass durch das Zusammensein mit dem Partner oder der Partnerin quasi auch so ein Teil Denken in Bezug auf eigene Vorteile verloren geht? Also ich erlebe es so, dass ich dann mehr denke, wir, was ist für uns jetzt gut? Also gar nicht mehr unbedingt nur, was ist für mich gut, und auch nicht, was ist für mich gut und was für einen anderen gut, sondern das Denken passiert einfach so her und das Handeln in die Richtung, was ist für uns beide gut, oder?
Genau, ja, so sehe ich das auch. Ja. Das sehe ich auch als natürlich in einer Beziehung, Partnerschaft, dass das geschieht. Ansonsten würde ich es fast noch, ich meine, will jetzt nicht wirklich so sagen, aber ansonsten sind es wirklich noch wie zwei Einzelwesen, die jetzt nicht gegeneinander kämpfen, aber jeder hat halt sein Leben und manchmal trifft man sich und so. Da würde ich fast noch nicht mal richtig Beziehung oder Partnerschaft dazu sagen, auch wenn ein Beziehen natürlich stattfindet. Dieses Wir, ja, das ist dann der erste Schritt eigentlich dann wirklich zu mehr Tiefe, dass dann eigentlich wirklich ein Wir daraus wird. Und man auch so denkt, ja, auch das Ego rutscht dann ins Wir sozusagen. Es muss nicht weg, aber man schaut dann, was ist für diese Gemeinschaft gut sozusagen, für diese zumindest einmal Mini-Gemeinschaft eines Paares.
Interessant finde ich, dass Osho ja immer ganz unterschiedliche Sachen gesagt hat. Also jetzt zu deiner Geschichte von Osho fällt mir ein, dass er mal erzählt hat, dass ein König seine Tochter verheiraten wollte und die hat einen Partner gefunden, dem der König gar nicht gefallen hat. Und er hat die beiden dann aneinander gekettet und das war die einfachste Art, um sie auseinanderzubringen. Genau. Ne? Also
das ist gar nicht so unterschiedlich. Das ist eigentlich wie ein Spiegel, das ist eigentlich wie zwei Seiten einer Medaille. Das Interessante ist, ja, ich habe diese Geschichte von Osho auch gehört und ich habe sogar innerhalb des gleichen Retreats gehört. Ja, ist da das Band vorgespielt worden, das war jetzt Tantra-intensiv. Kann man halt sagen, weil das findet so nicht mehr statt. Und da ist genau darum gegangen, dass sich halt dann zeigt, passt es mit zwei oder passt es nicht? Wenn es nämlich so eng ist. Ja. Und damals in dem Retreat wurde das dann auch gemacht. Das heißt, wir sind auch alle paarweise unter solchen Roben verschwunden für mehrere Tage. Und dann war das so arg anzusehen, wie es zwischen manchen total geklappt hat. Ja. Das ging. Das hat funktioniert. Es konnte sogar, muss man sagen, bei einem Tantra-Seminar würde man annehmen, das ist Grundlage, es konnte sogar bei weiß ich nicht, bei 2 von 9 oder 3 von 9 Sexualität geschehen, dass Sex geschehen ist in der Zeit, weil die alle anderen nicht. Das war genau so. Ja, so, boah, endlich frei, ja, und mit dem rede ich ja gar nicht mehr, oder mit der, ja. Das ist hochinteressant, ja.
Aber es ist doch auch die Erfahrung in einer, sag ich jetzt mal, funktionierenden oder glücklichen Beziehung, dass es ab und zu eben sehr gut tut, alleine zu
Absolut,
sein.
Absolut, ne? Ja klar. Ja. Ich merke das auch zum Beispiel beim Spazierengehen. Es ist ja zum Beispiel ein Unterschied. In meiner Beziehung, wir gehen da regelmäßig einfach so spazieren. Und dann gibt es Phasen, es hat auch Phasen gegeben, da bin ich hauptsächlich allein spazieren gegangen. Und manchmal kam sie mit und wir gingen zu zweit. Und dann gab es Phasen, da sind wir hauptsächlich zu zweit spazieren gegangen. Und es gab manchmal, wo ich allein. Und man spürt dann gleich, es ist ja ganz was anderes. Es ist ein anderes Happening. Es ist ein Unterschied, ob ich mit mir allein unterwegs bin, mit meinen Gedanken so oder auch mit der Stille sozusagen schwanger herumgehe und nur wahrnehme vielmehr, oder ob ich zu zweit bin und dann ja mich währenddessen auch beziehe sozusagen und dann zum Beispiel über irgendein Thema spreche und dann das Umfeld gar nicht so wahrnehme. Ja. Also das sind ganz andere Qualitäten und jede ist richtig und das ist auch gut so. Ja. Das darf auch sein. Aber es gibt auch da kein richtig und falsch. Es geht einfach darum, was fühlt sich für den jeweiligen Organismus richtig und falsch, richtig gerade an, eigentlich falsch. Ja, falsch spürt man eigentlich fast eher, ja, dass man das nein spürt, das will ich jetzt nicht. Aber das spürt man, das Spüren ist ja da und dem kann man vertrauen. Und dieses Spüren ist anders wie der Verstand, der das mit richtig falsch etikettieren möchte und dann immer so machen möchte, sondern dieses Spüren ist spontan im Jetzt, wie fühlt sich das jetzt richtig und gut an. Und das kann man ganz stark merken, zum Beispiel auch, wenn eine Beziehung endet und man hat dann irgendwann zum Beispiel eine andere Beziehung, dann ist plötzlich, sind Dinge, die sich bei dem einen Menschen noch stimmig angefühlt oder mit dem einen Menschen noch stimmig angefühlt haben, fühlen sich mit den anderen nicht stimmig an. Und mit den anderen fühlen sich plötzlich Dinge stimmig an, die sich mit dem anderen zuvor nicht stimmig angefühlt haben. Also da gibt es so eine Riesenvielfalt. Jede Beziehung definiert sich auch selbst, als wäre es ein eigenes Wesen. Ja, das ist dann das Wesen der Beziehung, dieser individuellen Beziehung. Das heißt, selten ist so, dass wenn früher haben die Menschen, wenn es natürlich ein Leben lang in einer Beziehung waren, haben sie diesen Unterschied nicht bemerkt, aber heutzutage merkt man das dann, dass wirklich die Qualität oder das Wesen einer Beziehung schon ganz wieder eine andere sein kann. Da gibt es so viele unendliche Möglichkeiten.
Wenn man über Beziehung redet, muss man eigentlich auch über Fremdgehen reden, oder? Also das ist ja auch irgendwie immer eine Option, die mehr oder weniger da ist für viele Menschen, ja. In bestimmten Phasen auf jeden Fall. Ja, was kann man, wahrscheinlich stimmt da die gleiche Antwort wieder, dass es ganz individuell unterschiedlich ist, oder kannst du da was Allgemeines zu sagen?
Ja, in Wirklichkeit gibt es in dem ganzen Themenkreis eben kein richtig und kein falsch. Ja? Aus meiner Sicht ist es so, dass wahrscheinlich Männer häufiger, das war das, was ich vorher gesagt habe mit dem Samenverschleudern, ja? Vor allem in jungen Jahren, ja? Dieses Samenverschleudern eher brauchen, was einmal diesen Aspekt des Fremdgehens betrifft, aber das bezieht sich ja auch nicht nur auf die Sexualität. Ja. Es gibt ja mittlerweile eine recht große polyamore Szene, wo wirklich Gefühle, Liebe mit dabei ist. Also es gibt da in dem ganzen Themenbereich kein richtig und kein falsch, wie man das lebt. Für mich war es immer recht wichtig, dass die Wahrheit dabei zu leben. Das heißt, ich hatte auch offene Beziehungen, auch Beziehungen, wo das erlaubt war, ja, von vornherein, oder wo man es sogar gemeinsam gemacht hat. Ja. Also da auch alle Varianten durchgespielt, damals in der Hoffnung, dass das dann richtig ist, was sich dann auch herausgestellt hat, dass das für die jeweilige Zeit eben auch gerade richtig sein kann, aber nichts Absolutes drin liegt. Und zu einer anderen Zeit ist es, kann das dann auch sich, es macht es auch deshalb nicht ewig und automatisch richtig. Aber für mich war dieser Wahrheitsanspruch immer recht groß in diesem Themenkreis Fremdgehen. Das heißt, für mich war es weniger sündig, und sündig ist sowieso ein blödes Wort, weil es gibt keine Sünde, aber weniger schlimm, wenn jetzt das geschehen ist, ja, als es schlimmer war, die Lüge sozusagen, die damit verbunden ist. Das war mal mein Anspruch. Ja. Und selbst diesen Anspruch habe ich aber irgendwann fallen gelassen.
Ja, meinst du jetzt unter Wahrheit, dass man offen darüber redet?
Offen,
oder?
Ja. Das war ich hatte irgendwann den Glauben, wenn es offen geschieht, dann dauern Beziehungen hundertprozentig ewig. Ja, ich habe dann gemerkt, auch wenn es offen geschieht, ist das nicht automatisch die Garantie, dass dann eine Beziehung ewig dauert. Die war dann auch noch, hat aber auch immerhin wenigstens 9 Jahre hat die gehalten. Also es war schon sehr interessant, das zu erfahren, und für mich war halt die Offenheit dabei wichtig. Für mich war immer klar, und ich war immer selbst, war ich ein Typ, der nicht fremdgegangen ist. Ja, bei mir sind 2 lange Beziehungen, haben dadurch geendet, dass dann die Partnerin fremdgegangen ist. Das heißt, wenn der Reiz bei mir da war, dann wurde es dann kommuniziert, also vor allem bei dieser offenen, und oder dann in der Osho-Phase als Sanyasin, war das sowieso das gewählte Lebensmodell, ja, sozusagen. Völlig frei zu sein und polyamor und polygam zu sein, und wurde dann auch offen gelebt mit mehreren. Aber für mich war dieses Fremdgehen immer sehr negativ besetzt. Interessanterweise ist es so, dass als es mir dann das erste Mal geschehen ist, ja, dass ich fremd ging, ja, und da hatte ich nie angenommen, ich habe immer gedacht, das ist das Ende einer Beziehung. So war das bei mir. Und genau die Beziehung, wo es geschehen ist, von beiden, ja, ist die am längsten überlebt hat und dann am besten, dann, wo das dann schon rauskam natürlich. Ja, interessanterweise wurde quasi auch diese Tendenz, das als negativ zu bewerten, dann transformiert. Ja, ohne dass es aber dann noch geschehen wäre. Ja, weil für mich ist es schon so, dass die Tiefe der Beziehung ab einer bestimmten Ebene immer möglich ist, wenn die Lüge reinkommt. Ja? Also bei mir ist das dann am Anfang geschehen, da ging es noch, da war die Beziehung nicht so verbindlich. Es gibt da einfach verschiedene Schritte von Beziehung. Der erste tiefere Schritt ist die Verbindlichkeit. Ja? Das war etwas, was bei mir erst wieder zurückgekommen ist, nachdem ich Sanyasin war. In der Sanyas-Phase zum Beispiel war für mich Unverbindlichkeit sogar ein Wert, ein wichtiger Wert. Ich wollte nicht verbindlich sein, und ich habe nicht von anderen erwartet, verbindlich zu sein. Und hatte dann später eine Phase, wo ich mich nach Verbindlichkeit wieder gesehnt habe. Wo ich dann gemerkt habe, dieses Kommen und Gehen, ja, ich mir dann selbst als Mann, teilweise sogar als wir Sexualobjekt gefühlt, wo Frauen durchreisen, also sie sind gerade in der Stadt, treffen wir uns und so. Ne? Und da hatte ich dann so mehrere, die halt durchgereist sind, und wenn sie gerade mal da waren. Und ich kenne das Spiel auch. Und irgendwann war die Sehnsucht da nach Verbindlichkeit. Das war so der erste Schritt, wieder tiefer gehen zu wollen in eine Beziehung, in ein Wir. Ja? Und als ich das dann hatte, habe ja bemerkt, dass es eben wirklich auch tiefer geht, also energetisch tiefer, psychisch tiefer, energetisch tiefer, vom Bewusstsein tiefer, wo Verbindlichkeit die Tür ist, ja, die Tür zu tieferen Erfahrungen. Und ab einer bestimmten Tiefe, vor allem dann, wenn es dann symbiotisch sozusagen wird, ist dann ein Fremdgehen, und dazu stehe ich auch jetzt noch, ein Fremdgehen, das ohne Ehrlichkeit, also ohne, dass es zumindest dann danach irgendwann rauskommen darf und drüber gesprochen werden darf, dieser Tiefe, läuft dieser Tiefe dann zuwider sozusagen. Das, weil es muss nicht gleich eine Lüge sein. Lüge ist überhaupt dann schon Gift für diese Tiefe. Aber selbst das Verschweigen ist dann ein Geheimnis. Damit hat man dann mit einem anderen Menschen etwas geteilt, was in dieser Symbiose dann nicht offen ist. Und die Wahrheit ist, wir sind ja alle das eine Bewusstsein. Und dieses eine Bewusstsein weiß ohnehin immer alles. Ja, ob es ausgesprochen wird oder nicht, dieses eine, in diesem einen Bewusstsein ist es enthalten. Und auch das scheinbar getrennte individuelle Bewusstsein, der Verstand weiß es auch und muss da etwas, was ganz tief in diesem System eine Erfahrung war, muss das verdrängen in der Begegnung mit dem anderen. Muss quasi diese irgendeine Parallelgeschichte, die geschehen ist, oder vor allem wenn sie noch geschieht, muss da etwas verdrängen. Eine von den Frauen, die das umgekehrt bei mir gemacht hat, und da ging es so weit, dass die gemeinsame Ringe runtergeben musste und raufgeben musste, je nachdem, wann sie mich getroffen hat oder nicht. Also solche Geschichten. Und das ist so tief gegangen, dass man bemerkt hat, dass der richtige psychische Split geschieht. Regelrecht fast wie eine Art Schizophrenie. Ja? Das heißt, für die Psyche war das dann gar nicht so gesund. Und das heißt, man muss sich dann auf einer gewissen Ebene abgrenzen vom Partner, ja, und aus der Symbiose oder aus dem Wir langsam rausnehmen. Man hat was Privates. Und letztlich ist das Gift dann für die Beziehung. Das heißt nicht, dass es falsch ist. Vielleicht ist es ja so, dass es sein soll, dass diese Beziehung endet oder dass sie nicht mehr so symbiotisch ist. Vielleicht steht an, dass beide wieder mehr nach so einer Phase für sich sind, dann ist das okay, also das soll keine Wertung sein. Aber aber dann ist eben so, dass diese Tiefe dann eben wieder sich langsam auflöst und auch die Symbiose sich langsam dann beendet wird. Und ja, wenn es so ist, dann ist es so. Aber es geht fast nicht, es ist dann was anderes. Es ist dann wieder eine andere Art von Beziehung, die nicht mehr so verbindlich ist, nicht mehr so ehrlich, nicht mehr so verschweißt. Ja, so verschmolzen.
Ich wollte gerade sagen, verschwörerisch, wolltest du sagen? Ich hatte im Moment gedacht, du sagst verschwörerisch.
Nee, verschwörerisch nicht. Verschworen, das klingt so, das ist mir schon dann wieder zu brauchen. Ja, wir haben uns und wir gegen den Rest der Welt. Ne? Das meine ich mit dieser Symbiose nicht. Das wäre eine ungesunde Symbiose. Die gibt es auch natürlich. Ja? Wir gegen den Rest der Welt, da macht man Trennung gegenüber anderen. Bei mir ist es interessanterweise so, dass früher war, in meiner Anfangszeit des Tantra, war ich polygam, aber nicht polyamor. Ja, ich habe mich mit anderen sexuell da in einer offenen Beziehung eben ausgetauscht, aber das Herz blieb eher zu. Ja. Wir gegen den Rest der Welt und ab und zu dürfen wir halt naschen. Ne? So war das. Und wenn man das gemacht hat, dann war der Freude, dass der andere auch nascht. Also es war dann wirklich echt. Ja. Also das war dann nicht so, dass dann Eifersucht war, sondern man hat halt mit dem anderen mitgefreut und es war sogar erregend, wenn man gemeinsam das gemacht hat. Da rede ich über Sachen, die sind mehr als 20 Jahre her. Und jetzt ist es geradezu umgekehrt. Ja, damals war es so, wenn Gefühle dazu kamen, wenn Liebe dazu kam, Sympathie, solche Dinge, dann war das gefährlich, weil das war ja gefährlich für die Beziehung. Und das hat sich bei mir komplett umgedreht, dass ich das körperliche Durchmischen nicht mehr brauche oder zurzeit nicht brauche oder eben das nichts mehr ist, was da wichtig ist. Aber das Herz ist eigentlich zur Welt und zu anderen komplett offen, weil für mich ist trotzdem nach wie vor jeder, der, die, dasselbe. Ja? Mit dieser einen Form kann ich dann halt Beziehung gut leben, aber rein vom Herz und von der Begegnung habe ich diese Begegnung mit jedem. Ja, sowohl von der Bewusstseinsebene als auch von der Herzebene. Das geht. Ja, also sozusagen dann umgekehrt. Nicht mehr polygam, aber polyamor letztlich. Ja, weil das wirklich immer dieselbe Begegnung ist.
Ich glaube, in einem Punkt haben wir eine ähnliche Konditionierung, vielleicht durch Osho, der eigentlich schon eben damals in den 80er, 90er Jahren immer wieder betont hat, dass das größte Problem der Menschheit ist eigentlich die Überbevölkerung. der hat irgendwie ganz klargestellt, es ist wirklich nicht nötig, Kinder zu machen. Also das soll man wirklich nur ganz bewusst machen und wenn es ein ganz tiefes Bedürfnis ist. Er hat davon auch erzählt, dass es für die Menschheit am besten wäre, wenn eine ganze Generation mal aussetzen würde, Kinder zu machen. Ja, aber irgendwie ist da nicht viel von geblieben. Ne? Also ich kenne es von meinem Bekanntenkreis und Verwandtenkreis, die jungen Leute haben fast alle Kinder. Ne? Die wollen Kinder und haben Kinder. Ja. Und ja, irgendwie hat sich das...
Ich weiß nicht, ich sehe es gar nicht so. Also ich sehe schon, dass weniger im westlichen Kulturkreis, also der Impact war da. Mhm. Der Osho war da mit ein Teil dieses Impacts, auch auf der Ebene, darüber zu sprechen. In Indien hätte er sicher noch mehr Impact da haben wollen, weil darum ist es mir auch gegangen, um die Überbevölkerung auch in Indien. Aber generell, also bei meine Töchter, die sind teilweise schon über 30 und da warte ich noch auf die Großvaterrolle, sollte sie mal kommen. Also ich habe ja so das Gefühl, dass die Jungen relativ lang warten, relativ spät heutzutage Kinder bekommen und wenn dann wirklich oft nur eins und so oder eben auch gar nicht, ja, dass viele Frauen gibt, die einfach halt aus verschiedensten Gründen keine Kinder wollen. Drum, weißt du, ich sehe dann schon nach wie vor die Energie im Westen, dass es weniger und weniger wird. Was natürlich ein Vakuum erzeugt, wenn das nicht am Ganzen, dadurch, dass wir kein geschlossenes System sind, ist das natürlich ein bisschen problematisch auch. Ne? Das Modell passt gut, auch mit dem Aussetzen. Eine ganze Generation würde aussetzen. Ich habe eine gute Idee. Das passt in einem geschlossenen System. Funktioniert das? Ja? Wenn jetzt der ganze Planet das machen würde, oder wenn sich der Westen gegenüber alle anderen Kulturen und Völker rigoros abgrenzen würde, dann würde es funktionieren. Aber so funktioniert es ja nicht, weil wenn ich woanders dann nach wie vor Überbevölkerung habe und hier erzeugt man quasi ein Vakuum, dann wirkt es auch wie ein Vakuum. Ne? Der Raum, der leere Raum, der sich ergibt, der wirkt dann nicht einfach heilsam dort, sondern einfach nur verteilend das Vakuum und zieht dann von woanders Bevölkerung an. Also das kann natürlich nur funktionieren, wenn es in einem geschlossenen System ist. Da hat man weltweit noch viel zu tun, ne? Bei anderen Kulturen. Und da ist jetzt die Botschaft von Osho schon ein bisschen verhallt. Ja, die hört man dann dort nicht mehr, ne? Weil es jetzt nicht jetzt ist und wenn es jetzt frisch ist. Aber im Westen ist sie damals, glaube ich, schon angekommen.
Würdest du heute jungen Paaren empfehlen, grundsätzlich Verhütungsmittel zu benutzen? Und nur wenn ganz bewusst Kinderwunsch da ist, die auszusetzen?
Mhm. Empfehlen klingt so, als würde ich sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber eher umgekehrt würde ich empfehlen, dem zu folgen, was man selbst dazu zu stehen, was man will. Wenn man jetzt keine Kinder will, dazu zu stehen. Wenn man vor allem jetzt keine Kinder will, dazu zu stehen. Wenn man überhaupt keine will, dann ist das auch okay. Weil es gibt dann, da darf nichts verurteilt werden. Das sind alles natürliche Impulse. Gegen, zum Beispiel, völlig klar, gegen die Überbevölkerung. Man könnte so weit gehen und sogar sagen, es wäre natürlich, wenn jetzt da häufiger zum Beispiel Homosexualität geschieht. Selbst das kann eine Reaktion auf die Überbevölkerung sein. Ja, aus einer gewissen Sicht auf die Natur. Ja, die dann einfach darauf reagiert, okay, dann müssen wir mal zurückfahren. Ja, und mit dieser Fortpflanzungsgeschichte. Drum, ich würde schon aber sagen, tendenziell, wenn Kinder dann auch aus spiritueller Sicht ist es das Beste, was man wirklich machen kann, wenn das ein bewusster Schritt ist, wenn man das wirklich will. Wenn man wirklich den Impuls spürt und die Reife. Also ich bin schon eher auf der persönlichen Ebene ein Fan davon, dass, und das zeigt sich ja jetzt auch in der Welt, dass umso später, umso besser, weil dann mehr Reife ist, mehr ausgelebt wurde, man sich selbst mehr erfahren hat, man sich schon verwirklicht hat. Für Frauen ist ziemlich wichtig, sich auch auf der persönlichen Ebene zu verwirklichen und nicht gleich voll in die Mutterrolle reinzukommen, sondern sich auch beruflich zu verwirklichen, auszuprobieren, kreativ auszuprobieren, vielleicht mit Männern auszuprobieren, mit wem passt es, mit wem passt es nicht, was brauche ich in einer Beziehung, was brauche ich weniger, was habe ich abgehakt, was, also wenn wir da auf den Anfang von unserem Gespräch zurückkommen, was ist im Brauchen zu differenzieren, was ist essentiell, also Bedingung, dass mit mir überhaupt eine Beziehung funktionieren kann und was war nur halt eine Idee und habe ich jetzt abgehakt und brauche ich nicht mehr. Das sind wichtige Dinge und für Männer ist auch wichtig aus meiner Sicht, sich sexuell auszuleben. Das sehe ich so. Ich finde schon, dass es wichtig ist, wenn ein Mann sich, eigentlich nicht nur ein Mann, natürlich auch eine Frau, wenn man diesen Impuls auslebt, weil dann kann auch ein verlässlicherer Partner entstehen, ja, wenn man sich ausgelebt hat und nicht sofort ein Kind kriegt und dann darunter leidet, dass dann in der Phase vielleicht dann lang mit der Frau nicht mehr der Sex möglich ist und dann schaut man woanders wo und schon hat man schon wieder eine Familie verlassen. Das ist ja nicht so gesund, ja, ganzheitlich gesehen. Drum finde ich schon gut, wenn sich die jungen Leute mal ausleben und wenn der Impuls nach einem Kind wirklich stark da ist, okay, dann kann er auch in ganz jungen Jahren schon da sein. Aber verhüten ist auf jeden Fall gut. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Also.
Wenn ein Paar lange zusammen ist und eben keine Kinder hat, ist dann ein gemeinsames Projekt auch irgendwie immer hilfreich.
Auch oft kann sowas zu einem Kind werden, ja. Also ich würde nicht sagen, dass ein Paar automatisch Kind braucht oder Projekt braucht etc., aber etwas Gemeinsames, um dieses Wir-Gefühl noch größer zu machen, da gibt es eben auch wieder, da kommen wir wieder auf die Chakren zurück. Ne? Die Kinder werden dann der Ausdruck des ersten Chakras. Ja? Aber ein gemeinsames Projekt wäre dann das Kind des dritten Chakras. Ja? Da hat man dann ein gemeinsames Projekt, entweder beruflich, um quasi firmenmäßig etwas gemeinsam zu machen, erwerbstätig, oder einfach als Sozialprojekt, wenn es vom Herzen her ist, etwas zu machen, oder ein kreatives Projekt, wenn es um Ausdruck, um Kultur und so geht. Das wäre dann, ist dann das Baby dieser Beziehung, ist dann so etwas, ist so ein Projekt, was Kreatives, ein gemeinsames Hobby, oder auch, wenn es physisch sein soll, Tiere, ja. In dieser einen Beziehung, die ich erwähnt habe, die Vierjährige, die ist kinderlos geblieben, diese Beziehung, da hatten wir als gemeinsames Kind einen Hund. Ja, das war wirklich so. Und das war auch von der Energetik so. Und das darf dann sein. Das ist dann so. Das war vollkommen, das war dann, wie unser Baby war dann der Hund.
Ja. Ja, das ist so, als die Haustiere können sich dann auch irgendwie mit in die Aura einklinken.
Absolut, das ist manchmal mein Gefühl. Ne? Das passt dann perfekt dazu. Das ist dann vollkommen, ja. Und man kann auch das ausleben, ne? Dann das Fürsorgliche dann auf dieser Ebene ausleben. Zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, Leute, nur mehr Haustiere statt Kinder, aber ja, why not? Oder auch welche, die keine mehr wollen oder aus Krankheiten oder aus politischen Gründen. Egal, es gibt so viele Gründe, auch halt nicht Kinder zu wollen. Das ist ja auch okay.
Ja, jetzt haben wir viele Aspekte von Beziehung, meine ich, und Partnerschaft besprochen. Wie ist es jetzt mit der Liebe? Also du hast es schon erwähnt, einmal eben mit, dass eben spielt Liebe immer mit oder das Leben ist eigentlich nur Liebe oder ist es ein besonderer Aspekt von Beziehung oder eben, es gibt auch Liebe zu allem und zu Tieren und zu Menschen und zu Sachen und zu ja, aber wie weit ist Liebe immer Bestandteil einer Beziehung?
Nee, sicher nicht immer. Ja, es gibt eben Beziehungen auf so viel, manche funktionieren wie ein Business. Manche geht es eben um Sex oder um ein gemeinsames Projekt oder whatever, oder gemeinsame oder Familie. Liebe. Liebe hat so viele Facetten. Ich sehe schon so, dass in diesen tiefen symbiotischen Beziehungen Liebe ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber ich kann da für mich gar nicht so trennen, diese Liebe. Vom Geschmack her kann ich es trennen, aber von der Essenz her kann ich es nicht trennen zur Liebe an sich, diese Liebesfähigkeit, die wir in uns haben, zu lieben, ja, die kann sich auf alles Mögliche beziehen, auf andere Wesen, auf, die kann sich auch beziehen eben auf Kinder, auf Eltern, auf Freunde, auf Begegnungen. Ja, das ist einfach die Begegnung. Letztlich ist diese Liebe, die Uressenz der Liebe, immer die Begegnung mit sich selbst, dem anderen. Ja, das ist die eigentliche Anziehung. Das ist die Anziehung der Selbstliebe, die sich dann im Außen zeigt. Weil letztlich sind zum Beispiel auch du und ich sind eins. Das ist ein Bewusstsein. Und in dem Augenblick, wo sich dieses Bewusstsein im Außen begegnet, entsteht sowas wie Liebe. Das aber für mich nicht unterscheidbar ist zwischen Selbstliebe, Liebe zu allem, was ist, oder Liebe zu einzelnen Menschen. In einer Beziehung natürlich zeigt sie sich dann noch mit anderen Facetten, aber auch selbst da kann ich den essentiellen Unterschied gar nicht festmachen. Da ist dann halt diese Liebe da, die zeigt sich dann auch in Fürsorglichkeit, im Wollen, dass dem anderen gut geht, ja, dass und solche Sachen praktischer Natur sozusagen. Aber es ist was anderes als Verliebtsein zum Beispiel. Ja, oder ist was anderes als gerade als leidenschaftliche Liebe, die dann oft an Brauchen grenzen kann. Ja, das ist eher was ganz Feines, so ein Miteinander schwingen, ein Einssein, ja, was sich dann zeigt. Aber das kann sich zu jeder Zeit zeigen, mit jedem Menschen.
Das kann auch in einer Beziehung mal bewusster und mal nicht so bewusst
genau,
sein.
Ja, absolut. Ja. Vielleicht ist in einer Beziehung das, wo es dass diese auch diese Verbindlichkeit, die man dann sozusagen freiwillig eingeht, ja, Verbindlichkeit schon so auch ebenso ein leichtes Echo dieser Liebe ist. Ja, weil diese Bereitschaft, verbindlich zu sein, die hat man ja genauso bei Freunden, wenn irgendein Freund was braucht oder Kinder etwas brauchen, in Not sind, einen brauchen, ja, im positiven Sinn, weil es wirklich nicht jetzt nur psychisches Defizit ist, sondern wirklich gerade Not da ist, dann zeigt sich diese Verbindlichkeit und diese Verbindlichkeit ist genährt aus der Liebe. Ja.
Ist es Zeichen der Liebe, dass sie nicht zurückhaben will, dass sie einfach passiert?
Ja, absolut, ja. Selbstlos ist, Liebe ist an sich selbstlos. Weil ja ist selbst in der Liebe ja schon drin ist. Jetzt braucht es. Das ist schon contented in sich. Es ist schon ein Gefühl zu lieben, reicht aus. Da braucht man nichts zurück, weil die Liebe selbst, lieben zu dürfen, lieben zu können, schon ein Geschenk an sich ist. Ja? Also diese Entdeckung, dass zu lieben letztlich noch viel mehr wert ist oder dem Organismus oder wie man das dann nennen will, viel mehr bringt, ja? Zurückbringt, als geliebt zu werden. Geliebt zu werden ist natürlich angenehm in manchen Situationen, wenn man krank ist, es ist jemand da, der sorgt, oder man bekommt einmal, was weiß ich, Aufmerksamkeit, egal, ja, geliebt werden ist auch nicht per se jetzt schlecht, aber das eigentliche Geschenk ist zu lieben, weil das spürt man innen, ja, wenn mich jemand liebt, dann spürt der diese Liebe in sich, das ist dann für denjenigen sozusagen das Geschenk in sich, und ich habe vielleicht was davon, das ist dann so, wenn die Liebe überfließt, dann wirft sie was auf mich, ja, wenn die Sonne scheint, dann wirft sie ein paar Strahlen auf mich, aber die wirklich mächtige Energie ist in der Sonne selbst, das heißt, zu lieben selbst ist das größte Geschenk, lieben zu dürfen, und wenn das echt ist, brauche ich unmöglich was zurück, weil dann habe ich ja schon das größte Geschenk bekommen, nämlich lieben zu dürfen und diese Liebe in mir zu spüren, die in meinem Herz dann brennt, sozusagen.
Und ist es ansteckend, Liebe?
Vielleicht in spiritueller Hinsicht gibt es sowas wie Ansteckung. Und es gibt eine Synchronizität in der Liebe. Vor allem in Beziehungen findet man das. Aber nicht ansteckend im Sinne, dass sie übertragbar wäre. Also man kann auch mit Liebe niemanden vergewaltigen. Sozusagen. Dass ich jetzt jemanden liebe und deswegen muss das zurück. Ich kenne auch Situationen, dass einseitige Lieben gegeben hat. Und wenn die Liebe echt ist, reicht das völlig aus. Dann braucht sie auch nicht dieses wiedergeliebt werden. Ja, das ist für eine wirkliche Liebe überhaupt nicht notwendig. Es geschieht dann und ist natürlich praktischer in einer Beziehung und es gibt kein Gefälle, wenn es synchron ist. Aber für die Liebe selbst ist es völlig ausreichend zu lieben. Das braucht nicht einmal ein wiedergeliebt werden. Die braucht keinen Deal. Also Liebe kann echt in eine Richtung gehen.
Braucht sie eine Adresse?
Auch nicht. Letztlich nicht. Es ist schön, eine Adresse zu haben. Ich sehe auch das als Geschenk sozusagen von Existence, von Gott, vom Universum. Wenn eine Adresse sozusagen zur Verfügung gestellt wird, dann kann sich diese Liebe fokussieren und ausdrücken. Ja? Aber sie kann auch einfach nur überfließen. Auch das. Die Sonne. Der Sonne kann egal sein, ob da ein Planet ist, der von ihrer Liebe gewärmt wird sozusagen.
Und sie kann auch nicht schmerzhaft werden, wenn die so stark brennt, so stark überfließt.
Ja, wenn man Grenzen setzt, wenn man es nicht rauslässt, dann schon. Oder zumindest nicht spürt man. Wenn es verdrängt wird, kann es möglicherweise schmerzhaft werden. Ja? Oder man den Ausdruck bremst. Solche Phänomene gibt es schon. Aber das ist dann nur die Bremse, die Reibung, die diesen Schmerz erzeugt. Die Liebe selbst tendiert dann dazu, genug Energie zur Verfügung zu stellen, dass es diese Panzerung ja auch wegsprengt. Irgendwann zumindest.
Aber sie ist nicht abhängig von einer Äußerung, also von einem Ausdruck.
Nee, abhängig auf gar keinen Fall. Also abhängig nicht. Aber es passiert, wenn der Fluss der Liebe unterbrochen wird oder zurückgehalten wird oder auch durch verletzte Herzen, geschlossene Herzen, zerbrochene Herzen. Es laufen schon viele Menschen herum, wo die Liebe eben nicht überfließt, aber sie ist ja grundsätzlich da. Sie wäre in jedem Menschen da. Das heißt, da ist dann passiert, dass sie erfroren ist, dass sie in einem Panzer gelandet ist. Also es ist schon förderlich, wenn der Fluss da ist, ohne dass er gezielt wohin geht. Ja? Einfach nur das Herz offen und es darf überfließen. Aber dieses Überfließen kann schon sozusagen. Bei einem Baby würde es ja so kommen, letztlich, ne, dass er auch so auf die Welt kommt, obwohl ein Baby eher nicht im Überfließen ist, sondern auch dieses Überfließen benötigt. Aber es passiert bei Menschen, dass dieser Fluss gestoppt wird. Und dann, das heißt, für die Liebe ist schon förderlich, diesen Fluss aufrechtzuerhalten. Nicht zielgerichtet auf irgendetwas, aber zumindest dieses Herz, das überfließt. Weil sonst trocknet es ein, sozusagen, wie eine Pflanze.
Okay. Kommt dir noch was zu unserem Thema, was überfließend gesprochen werden möchte?
Ja, schön rund. Ja, vielleicht noch, dass Energie ist. Letztlich ist es diese Urenergie, Lebensenergie, die sich hier als Geschmack Liebe zeigt. Ja, aber diese Energie möchte überfließen. Das ist eigentlich das, was fließen möchte, was uns durchlebt, diese Energie.
Also es ist gut, das als Energie zu sehen. Ne?
Ich sehe es als Energie letztlich. Ja. Die hier halt den Geschmack Liebe hat, hier den Geschmack Freude, vielleicht hier den Geschmack Kreativität und Ausdruck, hier den Geschmack Eindruck, also je nachdem, und oder hier den Geschmack Sexualität, aber letztlich ist es immer diese eine Energie, die uns lebt.
Und die nichts mit der Person zu tun hat?
Absolut nichts mit der Person. die durch die Person bestenfalls nur gefiltert wird.
Okay, dann danke ich dir für diesen liebevollen Ausdruck.
Danke dir.